Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Maike Herbstreuth. Hallo. Und heute mit einer Künstlerin im Interview, die unter anderem darüber singt, welches Medikament ihr bei ihren Depressionen geholfen hat.
Das Schöne ist ja irgendwie, man denkt so, oh Gott, und kann ich jetzt Citalopram rausbringen? Und das irgendwie geht um Depressionen und so. Aber am Ende des Tages irgendwie ist es mir lieber, ich überwinde mich kurz und merke dann dadurch, dass ich weniger alleine bin und jemand anderes kommt auf mich zu und sagt, boah, ey, mir geht's eh nicht, ich nehme dies und das. Also es schafft irgendwie eine komische Art von Verbindung im Leid. Und das finde ich ganz cool, weil dadurch wird der Schrecken ein bisschen genommen.
Christine Nichols war das und mit ihr sprechen wir über ihr neues Album Rette sich, wer kann und über sehr persönliche autobiografische Schreiben. Außerdem geht's in der nächsten Stunde um das neue Album von Julia Holte und einen neuen Newsletter für Musikempfehlungen. Aber davor sprechen wir erstmal mit der Wiener Band Ace über ihre neue EP. Das hier sind sie mit dem Song Jet Set Mad North.
I never even said anything like that. Oh yes, you did. I could have sworn I really wasn't like that.
Lässige Musik von der Wiener Band Ace, ein Duo aus Eski Atasch und Beza Demirkalp, zwei beste Freundinnen seit Kindertagen. Und das ist so Musik, bei der man sich direkt ein bisschen entspannter und cooler fühlt, wenn man sie hört. Auf der anderen Seite stecken da jede Menge frickelige Soundspielereien drin, also elektronisches Flirren und Fiepen, mal der Ansatz eines Saxophons, komplexe Gitarren und. Und ich habe deshalb vor der Sendung Eski Atasch gefragt, ob Ace eher so die entspannteren, zurückgelehnteren Songschreiberinnen sind oder doch eher die manischen Soundbastlerinnen?
Irgendwo genau in der Mitte, würde ich sagen. Also wir tendieren schon dazu, dass wir uns wünschen, einfache Ideen zu haben, die dann in den Raum stellen und dann komplett zerdenken. Also die Mitte wird es wahrscheinlich gut treffen.
Und wie funktioniert so ein Zerdenken von Ihnen dann? Wie muss man sich vorstellen, diesen Prozess?
Kommt drauf an. Einmal ist es mal der Jakob, der eine ganz einfache, von mir aus, Baseline hat und mit der arbeiten möchte. Und dann addet man ad absurdum so viel dazu, dass nichts mehr von der ursprünglichen Baseline zum Hören ist. Oder die Besa kommt mit einem Lick ins Studio oder einer Hook, die sie sich daheim irgendwie zusammengebastelt hat. Und dann schaut man halt einfach, wo das einem hinträgt. Und in letzter Zeit, traue ich mich zu sagen, sind wir in unserem Skill auch so viel besser geworden, dass wir uns mehr und mehr zutrauen, einfach länger daran zu tüfteln. Und es macht auch viel Spaß, so Sounddesign-technisch auch crazy zu gehen. Und von meiner Seite als Vocalist, ich bin so eine, die Vocal-Demos verschickt, die dann halt so 18 Spuren haben. Und ich rede da von 18 verschiedenen Stimmen. Also ich bin auf jeden Fall eine, die es gern schnell kompliziert macht, unabsichtlich.
So wie Sie das jetzt erzählt haben, das klingt ja alles nach einer sehr kollaborativen Arbeit, nicht nur von Ihnen und Ihrer Kollegin Beyza Demirkalp, sondern auch noch mit anderen Menschen, die in diesem Kosmos von Ace sind. Kommt daher auch so ein bisschen der Titel der EP, Ace the Band, the Duo, also dass es doch mehr Personen sind, als nur vielleicht Sie zwei? Auf oder vielleicht sogar gab es vielleicht sogar Missverständnisse, dass Ace nur eine Person ist?
Nee, das tatsächlich noch nie. Wir waren immer schon blessed, dass wir als Duo schnell aufgenommen worden sind. Nur ist es dann, macht es halt natürlich kompliziert nach der Zeit, wenn man dieses Live-Spielen sich aneignet und immer mehr mit der Band unterwegs ist und immer Producer dabei hat und diesmal auch bei zwei Songs, einen mit unserem Schlagzeuger geschrieben, das ist The Modern Day Woman, und einen eben mit Enzo Geiger geschrieben, das ist Jet Set Matt North. Diesmal war einfach Ace ultra offen für andere Leute und wir wollten schauen, wie sich's anfühlt, wenn wir aus unserer Safe Zone rausgehen und einfach mit Leuten intensiver kollaborieren und das zulassen, dass unsere Musik auch von anderen quasi mitgestaltet wird.
Jetzt haben Sie Ihre Debüt-EP 2020 veröffentlicht. Das Album kam dann 22, jetzt 24 wieder eine EP. Gab es auch die Überlegung, noch ein bisschen zu warten und direkt ein Album zu machen? Oder ist das mit der EP dann doch vielleicht irgendwie eine ganz angenehme Art, was zu veröffentlichen, weil es eben nicht dieses große Ding ist, das dann raus muss, an dem man quasi von vorne bis hinten alles durchgetüftelt und Release-Date, und da sind ja auch sehr viele organisatorische Sachen dran, sondern so ein EP, geht das einfach vielleicht so ein bisschen fixer, oder was hat Sie daran interessiert?
Du bist schon am sehr richtigen Pfad, würde ich sagen. Für uns war es halt einfach so, natürlich haben wir nicht nur die Albumsongs gemacht und dann 3 Jahre gar nichts. Das heißt, während die Albumsongs rausgekommen sind, waren schon teilweise Sachen im Raum, die jetzt zu den EP-Songs geworden sind, weil halt, keine Ahnung, man will dann halt auch nicht einschlafen, nur weil man gerade released in die Welt. Man muss ja immer einen Schritt voraus sein quasi, so beim Musik machen. Und dementsprechend hatten wir halt einfach schon so viele Demos, und für uns ist es auch so, Album schreiben ist ein Privileg, und da nehme ich mir auch gerne die Zeit, und ich glaube, Beyza wird sich da anschließen, dass wir gerne wegfahren dafür und ein paar Tage wirklich nur an einer Soundwelt arbeiten und dann wieder heimfahren und das auseinander dividieren. Und dadurch, dass wir aber so viele verschiedene Sachen schon herumliegen hatten und eben auch der Gedanke von mit mehr Leuten zusammenarbeiten zu wollen im Raum war, haben wir uns halt gedacht, dass es eigentlich schöner ist, eine EP zu machen, weil die weniger kuratiert sein muss in unseren Augen. Und dementsprechend sind halt auch 4 Songs mit 4 verschiedenen Styles, sage ich jetzt mal, können auf eine EP gut zusammenpassen. Und in einem Album denke ich mir halt einfach nur, dass ich es gerne kontinuierlicher hätte vielleicht. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns halt auch gedacht, unser Anspruch an die EP war nur quasi die Singles von einem Album zusammenzugeben, also keine Filler-Tracks. Dementsprechend waren wir halt einfach davon überzeugt, dass wir da 4 Singles herumliegen haben, die wir gemeinsam zu einem Projekt gern zusammenbundeln und in die Welt schießen würden.
Also so unterschiedlich sie teilweise dann vom Klang her sind, diese Songs, ich habe das Gefühl, man, gerade so textlich, gibt es da doch so eine Spur auf jeden Fall, die sich durchzieht durch fast alle Songs. Und ich hatte das Gefühl, es geht oft so ein bisschen um den Platz von Frauen in der Gesellschaft oder auch wie man damit umgeht mit so patriarchalen Strukturen. In einem Song, da spielen sie so ein bisschen die Naive, die Männer dann irgendwie an der Nase rumführt, auch um zu kriegen, was sie will, und das so als Strategie für sich zurechtgelegt hat. In einem anderen, Modern Day Woman, da geht es relativ deutlich drum, du bist in Anführungszeichen also nur eine Frau, deine Hoffnungen, Wünsche so spielen gar keine Rolle, du bist da, um zu lieben, und das war's. Ist das so ein Thema, was sie sehr umtreibt?
Ja, ich meine, klar, als Lyrikschreiberin, ich bin keine, die Tagebuch schreibt. Dementsprechend werden meine Songs so meine Tagebucheinträge und man merkt relativ schnell, was mich in einer Phase gerade viel beschäftigt hat. Und es war halt so eine Phase, wo ich Freunde zuschauen durfte, wie sie in Beziehungen waren, die ihnen mal mehr, mal weniger gut getan haben. Und halt auch selber so, ich lebe jetzt mit meinem Partner und so. Und das ist halt einfach eine Umstellung, die man zulassen muss. Und viele dieser Lyrics, die du gerade erwähnt hast, sind halt auch sehr ironisch gemeint natürlich, weil ich das halt auch lustig finde, dass manchmal in Gesprächen mit anderen Leuten man reduziert wird auf diese Rolle und dementsprechend als ein großer Lana Del Rey Fan ist zum Beispiel Modern Day Woman einfach ein riesen Ode an sie und auch ein Zitat an sie mit diesem Money, Fame, Notoriety, I don't need much because loving you is free. So halt, welche moderne Frau denkt sich das? Nicht viele, aber es ist ganz lustig, sich in der Ironie diese Sätze schwelgen lassen zu dürfen. Mhm. Und das habe ich mir rausgenommen in der EP. Bisschen ironischer, bisschen offensiver auf diese Schmerzpunkte draufzudrücken. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Jahr sehr genossen, als Mitte-20-Jährige ein bisschen zynischer werden zu dürfen und nicht auf alles Ja und Amen sagen zu müssen.
Gerade diese Lana Del Rey-Referenz war auch wieder was, woran ich gedacht hatte, als es eben um diesen entspannten Sound ging, der aber immer wieder diese tollen Soundüberraschungen irgendwie bereithält. Und da ist auch noch ein Song, den ich jetzt gleich noch spielen wollen würde. Über den müssen wir auch nochmal kurz reden, Modern Day Woman. Und diese Überraschung, die so im letzten Drittel dieses Songs kommt, da explodiert der Song auf einmal in so ganz lärmige, noisige Gitarren. Was hat sie daran gereizt?
Das war für uns quasi die Aufschlüsselung von der Frage vorher. Weil wenn ich eh nur die liebe, süße, kleine Frau sein darf, die einfach nur ganz dumm und naiv so ihre Sachen macht und ihren Partner liebt und ihr Haus pflegt und keine Träume hat, wie geht die Frau dann ins Bett? Meistens
wütend.
Meistens ist es dann nicht so ruhig, glaube ich, im Kopf. Ja. Und dementsprechend kann ich, also ich weiß nicht, ich kenne als Frau und ich würde das gar nicht reduzieren auf nur Frau sein. Ich bin mir auch sicher, Männer können diese Emotion fühlen, nämlich dieses extrem frustrierte, wo man dann am Ende sagt, ja, weißt du was, ich schluck's einfach, aber es macht mir so keinen Spaß. Ich habe einfach this noise in my head, es ist so ein unendliches Surren von mich selber betrügen in dem, was ich jetzt gerade an den Tag lege, einfach um eine andere Person mit der Situation okay fühlen zu lassen. Es fühlt sich an wie Betrug. Und halt auch dieses super leise, diese Kinderbox-Musik dann am ganz am Ende, wo man dann halt einfach, ich weiß nicht, stell dir vor, du liegst im Bett und du hattest so einen semi-erfolgreichen Tag in der Arbeit, wo dein Chef dich so 10-mal in die Ecke gestellt hat und du hast dir nur gedacht, okay, ich brauche meinen Lohn. Ich halte einfach meinen Mund jetzt. So. Und dann geht man ins Bett und man kann einfach nicht einschlafen, weil diese Szenen die ganze Zeit wieder und wieder im Kopf sich abspielen. Und dann legt man sich aber trotzdem irgendwann so hin, dass das wieder leise wird. Und dann ist so, okay, das ist jetzt mein Leben. So war der Song halt auch von uns gemeint. So.
Hören wir uns mal an, wie das klingt bei Ace. Ezgi Attash, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Das ist Modern Day Woman von Ace.
Money, fame, notoriety, I don't need much 'cause loving you is
Modern Day Woman von Ace aus ihrer EP Ace, The Band, The Duo, die gestern erschienen ist. Genauso wie das neue Album von Julia Holte, die US-Amerikanerin, ist eine große Nummer im Avantgarde-Pop, hält wenig von klassischen Pop-Strukturen. Und das ist alles sehr spannend, was die Musikerin macht. Wir hätten das gern intensiv seziert hier in Corso Kunst und Pop. Aber ja, dann kam es doch irgendwie ein bisschen anders. Und wir mussten im Zusammenhang mit Julia Holte kurzfristig auch über ganz andere Themen sprechen als ihre Musik. Weil sich Holte nämlich vor kurzem einer etwas, merkwürdigen und auch kritikwürdigen politischen Aktion angeschlossen hat. Aber bevor wir dazu kommen, hören wir erstmal kurz rein ins Album. Ein Ausschnitt von Something in the Room She Moves von Julia Holte aus ihrem gleichnamigen neuen Album. Man hört da die Avantgarde durch, man hört aber auch so ein bisschen Pop raus. Deshalb habe ich unsere Musikkritikerin Diviam Hoffmann vor der Sendung gefragt, wie zugänglich das Album denn insgesamt ist.
Da sind sehr unterschiedliche Stücke drauf. Da sind so fast rein chorale Stücke dabei und dann wieder welche, die sehr rhythmusgetrieben sind und auch andere, in denen scheinbar alles zusammenkommt. Also das ist insgesamt eine sehr vielschichtige Musik, vielleicht auch im Sinne von, sie schichtet viele Schichten übereinander, zum Beispiel Drums, Flöten und andere Blasinstrumente, teilweise auch dann stark verfremdet, Synthesizer und viele Field Recordings, also so verschiedene Geräusche, die sie dann stark gefiltert einsetzt und dann dazu dieser Gesang, den ich wirklich bei ihr sehr schätze, dieses Geisterhafte, das zieht einen wie so eine Sirene in ihr Klanguniversum und die Musik scheint einen dann irgendwann so zu umgeben, als könnte man da so richtig drin eintauchen.
Ich habe gelesen, also Inspiration hat sie sich irgendwie auch von den Beatles geholt, Something in the Room She Moves heißt die Platte, Beatles-Song gibt's, Something in the Way She Moves. Inwiefern ist das davon inspiriert? Auch vom Beatles-Pop oder nur vom Titelnamen?
Es ist tatsächlich diese Zeile, die hatte sie wohl im Ohr, als sie das Album geschrieben hat. Und Something in the Way She Moves wird zu Something in the Room She Moves. Sie interpretiert das so ein bisschen um, diese Textzeile, und versucht aus so einem passiven weiblichen Objekt ein aktives, sich bewegendes Subjekt zu machen. Und gleichzeitig betont sie damit so ein bisschen das Unbewusste oder der halbbewusste Zustand, in dem sie ihre Musik komponiert. Und gleichzeitig finde ich aber, das passt tatsächlich sehr gut, weil die Musik so räumlich klingt und sich so ausbreitet und mit ihren unterschiedlichen Schwingungen und Höhen und Tiefen auch so in jeden Winkel einzudringen scheint. Laut Julia Holte geht es auf diesem Album aber eher darum, dass sie darauf eine neue, eine andere Art der Liebe entdeckt, weniger die romantische, mehr so eine universelle Form der Liebe. Sie ist außerdem während der Entstehung der Platte zum ersten Mal Mutter geworden.
In this new record is feeling a lot more like.
Es geht auf dieser Platte zum Beispiel um die Arbeit, die in tiefer, in langfristiger Liebe steckt, um die Intensität, die sie mit sich bringt, darin präsent zu sein. Wenn man Kinder hat, gibt es ständig Unterbrechungen. Man muss lernen, sein Gehirn immer wieder neu zu starten. In Sun Girl heißt es Place me, drag me, move me, Sun Girl. Es geht darum, mitgezogen zu werden, sich selbst sein zu lassen und dafür zu lernen, wie man mit Liebe umgeht.
Learning how to work with love.
Das sagt Julia Holte und wir hören mal kurz rein in Sun Girl. Sun Girl von der neuen Platte der US-Musikerin Julia Holte. Im Januar, als auch du mit Julia Holte gesprochen hast, da wurde bekannt, dass sie den Aufruf von Strike Germany unterschrieben hat, also eine Kampagne, die die Haltung des deutschen Staats als zu Israel-freundlich einschätzt und meint, pro-palästinensische Meinungen dürfen hierzulande nicht stattfinden. Wir haben hier ja auch schon über Strike Germany berichtet in Corso Kunst und Pop. Hast du mit Julia Holte darüber sprechen können?
Ja, leider nicht. Ihre Unterstützung dieses Aufrufs wurde erst nach unserem Gespräch bekannt und auch auf meine Anfrage jetzt diese Woche konnte das Label nichts Neues dazu sagen. Es gibt auch kein Statement von ihr dazu.
Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was genau hinter Strike Germany steckt.
Strike Germany behauptet, Menschen, die sich nicht der angeblichen uneingeschränkten Unterstützung Deutschlands für Israel anschließen, würden hier isoliert oder, Zitat, ausgesondert, weed out heißt es da im Original. Die UnterzeichnerInnen beschreiten jetzt den Kulturbetrieb, wollen also nicht mehr in Deutschland auftreten oder lesen oder auf Panels sitzen oder auch nicht in Institutionen, die irgendwie eine Förderung vom deutschen Staat bekommen. Julia Holter jetzt hätte im Januar bei einer kleineren Veranstaltung dabei sein sollen, die dann aber seitens der Organisatoren abgesagt wurde, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen, wie es hieß. Und in einem Bericht der Zeit dazu konnte man lesen, sie habe gefordert, genau zu überprüfen, ob dieser Klangraum in irgendeiner Weise eine Förderung erhalte vom deutschen Staat und sei es auch nur im kleinsten Umfang. Auch hätten sich die Betreiber des Raums zu verpflichten, die Charta von Strike Germany zu unterstützen. Ansonsten erkläre sie schon einmal vorsorglich den Boykott.
Okay, Deutschlandfunk hat diese Charta auch nicht unterschrieben. Heißt, hier könnte sie eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, nicht stattfinden. Und wir haben hier in der Redaktion natürlich auch immer das Thema, wie geht man um mit solchen KünstlerInnen? Wieso hast du dich dazu entschieden, das Thema dann doch weiter zu verfolgen?
Vor allem, weil ich von stillem Gegenboykott jetzt nicht viel halte. Also erstens fällt es auch gar nicht weiter auf, wenn wir jetzt hier bei Corso die Platte einfach nicht besprechen. Das merkt ja niemand. Und zweitens bringt Sturheit in die eine oder andere Richtung den Diskurs auch nicht weiter. Und drittens sind diese Cancellations ja auch nach einer Weile wieder vergessen, weil man die Musik in Wahrheit doch gut findet. Und sobald sich dann die Debatte wieder verschoben hat, dann oft doch wieder ein Auge zudrückt. Also das konnte ich in der Vergangenheit öfter mal beobachten. Trifft ja schließlich auch nicht nur Julia Holter, sondern auch andere Acts von Fever Ray bis Björk zum Beispiel auch, die eine Karte geteilt hat vor einer Weile mit historisch ziemlich fragwürdigen Grenzverschiebungen.
Ich finde das eine total interessante Frage, weil gerade ich auch das Gefühl habe, viele MusikerInnen haben so diesen Zwang, sich irgendwie positionieren zu müssen in diesem Konflikt. Wie gehst du als freie Autorin mit solchen Acts um, die ja dann teilweise nicht nur höchst fragwürdig agieren, sondern zum Teil auch antisemitisch.
Ja, es ist genau wie du sagst. Also es herrscht beim Nahostkonflikt wie bei keinem anderen Konflikt auf dieser Welt in so Teilen der Öffentlichkeit so eine Art Bekenntniszwang. Also ein Zwang zur einseitigen Unterstützung, zur Positionierung, der ist singulär. Aber das verringert jetzt weder das Leid der PalästinenserInnen, noch hilft es den Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt, die seit dem 7. Oktober ja schwer traumatisiert sind und den größten Rückschlag auch in Sachen Antisemitismus dieses Jahrhunderts erleben. Und als freie Autorin höre ich ständig diese Frage, darf ich das jetzt noch hören oder darfst du das noch spielen? Und zum Glück kann man sagen, ja, du darfst alles, du darfst es noch hören. Es gibt eben kein Meinungsverbot oder eine Zensur, wie ja unter anderem diese Kampagne behauptet. Man muss sich dann halt nur die Frage stellen, wie fühlt sich das für mich an mit dem Hintergrund dieser KünstlerInnen? Und ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass viele, die solche Aufrufe unterschreiben, gar nicht unbedingt wissen, was dahinter steckt, also welche Ideologie dahinter steckt oder wie diese Initiativen zum Teil verpartnert sind mit irgendwelchen anderen. Den Fall hatte ich vor einigen Jahren schon mal, als Kay Tempest, die Rapperin aus Großbritannien, in Deutschland ein Konzert absagen musste, weil sie angeblich eine BDS-Kampagne unterstützt hat. Zum Glück konnte ich die Künstlerin danach fragen und Tempest hatte da noch nie von gehört, von BDS. So. Und wir konnten Standpunkte austauschen und Dialog gehen, statt irgendwie nur so Drohungen zu haben. Und darum bringt es ja auch nichts, einfach dann nicht weiter darüber zu sprechen. Ich finde es viel wichtiger, die Motivationen der Einzelnen herauszufinden, die diese Aufrufe unterschreiben. Julia Holter zum Beispiel hätte ich super gern nach ihrer Position dazu gefragt. Aber soweit kommt es meist nicht, sondern eben zu dieser sehr einseitigen und sehr schnellen Verurteilung.
Sagt unsere Musikkritikerin Divya Hoffmann. Und wir hören jetzt nochmal ein bisschen Musik aus dem neuen Album von Julia Holter aus dem Titeltrack Something in the Room. She moves. Player, stamina running, laid on something bright, heavy, sublime, buffet Sunday, take time, frantic wonder, why? In der Woche, in der das Bundesland Bayern und seinen Behörden das Gendern verbietet, da bringt Christine Nichols ein Album raus, auf dem sie singt, ich gender dich, bis du weinst. Und in der Woche, in der eine neue Reportage über den Fall Till Lindemann rauskommt, singt Christine Nichols auf ihrem neuen Album auch noch, Row Zero ist jetzt voll, Girls, komm, stell dich hinten an, ich halte noch einen Platz frei in einem Knast, weil der ist für Till. Der Nachname, der ist dann gebiebt. Also diese Christine Nichols, die hat irgendwie ihre Finger extrem am Puls der Zeit. Und auf der anderen Seite schafft sie es auch sehr persönlich, eigen, lustig und auch clever über Dauerbrenner-Themen im Pop zu singen, wie Liebe oder Außenseitertum. Das hat auch schon ihr Solo-Debüt I'm Fine zu einem der besten deutschsprachigen Indie-Alben 2022 gemacht. Und auf dem neuen Album Rette sich, wer kann, da macht sie da jetzt 2 Jahre später einfach direkt so weiter. Zum Beispiel im Song New York, den wir jetzt hören, und danach sprechen wir mit Christine Nichols über ihre neue Platte. Aus dem neuen Album Rette sich, wer kann von Christine Nichols. Und als ich vor kurzem mit einer Freundin so durch die Stadt gelaufen bin und die ein Plakat von Christine Nichols gesehen hat, da meinte sie, oh, da ist ja die Christine, mit der war ich auf dem Gymnasium in Bünde. Bünde, das ist eine Kleinstadt in NRW in der Nähe von Bielefeld, und deshalb habe ich Christine Nichols vor der Sendung gefragt, wie das Leben da so für sie war und wie viel Autobiografisches im Song eben gesteckt hat, in dem es um diese Sehnsucht nach der weiten Welt geht.
Bis ich 10 Jahre alt war, als ich da gelebt habe, ganz, ganz fein, dann bin ich nach Spanien gezogen, und als ich wiedergekommen bin und dann so zwischen 15 und ich sag mal 18, 19 Jahre alt war, habe ich schon gemerkt, das wird mir hier zu klein, und da ich mich auch irgendwie nie so richtig zugehörig gefühlt habe zu einer Gruppe oder in einer Schule oder so und irgendwie immer dachte, boah, irgendwie ich muss will mehr. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich merke, es fehlt mir noch irgendwas und das würde ich gerne rausfinden. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Da bin ich rausgegangen aus der Stadt und dann später nach Berlin.
Und ist die Person aus wie New York? Ist das Christine Nichols, die vorm Fernseher saß und sich die OC mit Misha Barton angeguckt hat?
Also ich habe auf jeden Fall OC geguckt, ja, mit Misha Barton. Ich habe es auch neulich nochmal geguckt vor einem Jahr und ich muss sagen, ist gar nicht so schlecht gealtert. Ich gucke aber auch gerne so Sachen von früher wie Parker Lewis und Clarissa und so. Da ist natürlich viel Autobiografisches drin, aber es ist natürlich auch immer ein Vermischen und Weiterspinnen von Fantasie und Geschichte. Ne?
Sie schreiben ja auch in dem Sinne sehr autobiografisch, dass Sie sehr offen sind, was auch Ihre eigenen Verletzlichkeiten angeht. Also egal, ob es jetzt die eigenen Panikattacken sind, das Gefühl, nichts auf die Reihe zu kriegen oder auch das Gefühl, bei Social Media irgendwie nicht mehr ganz mitzukommen. Ist das einfach für Sie, so offen zu sein oder ist das irgendwie auch einfach eine Notwendigkeit beim Schreiben?
Klar, es fällt mir sehr leicht, weil ich einfach eine total perfekte Supertype bin. Nein, Quatsch. Das fällt natürlich nicht leicht, aber wenn man schreibt, schreibt man ja quasi aus sich selbst heraus und in der Summe dessen, was einem passiert, ne, im Leben, so was man halt erlebt, wenn man Dinge empfindet. Und ich glaube, ich kann gar nicht anders, also ich kann zum Beispiel wahnsinnig schlecht lügen und ich glaube, ich könnte auch gar nicht einfach Dinge machen, weil sie irgendwie cool rüberkommen sollen oder wirken, sondern es ist dann wirklich das, was ich fühle und denke in dem Moment, was ich zu Papier bringe oder auf die Gitarre oder wie auch immer. Von daher, es kostet immer ein bisschen was, aber am Ende freue ich mich dann meistens, dass ich mich überwunden habe, das zu machen. Und das Schöne ist ja irgendwie, man denkt so, oh Gott, dann kann ich jetzt Citalopram rausbringen und das irgendwie geht um Depressionen und so. Aber am Ende des Tages irgendwie ist es mir lieber, ich überwinde mich kurz und merke dann dadurch, dass ich weniger alleine bin und jemand anderes kommt auf mich zu und sagt, boah, ey, mir geht's eh nicht, ich nehme dies und das oder mir ist das so und so auch schon passiert oder danke, dass du das irgendwie gesungen hast irgendwie und so weiter und so weiter. Also es schafft irgendwie eine komische Art von Verbindung im Leid und das finde ich ganz cool, weil dadurch wird der Schrecken ein bisschen genommen.
Es ist ja auch ein interessanter Bruch. Also von außen könnte man ja denken, ja, bei Christine Nichols alles super, letztes Album gefeiert worden. Eine Serie, All You Need, genau, in der sie mitspielen, auch ein Hit. Ist es gerade der Bruch dann, der auch für sie interessant ist, dass irgendwie immer alle denken, ja, bei irgendwem, da läuft super, aber jeder hat so seine Struggles?
Ey, ich finde, das schließt sich gar nicht aus. Ne? Ich finde auch irgendwie also Probleme zu haben, mentale Probleme zu haben oder grundsätzlich, ich meine, jeder hat ja irgendwas zu laufen im Leben, was nicht absolut 100% perfekt ist und gleichzeitig aber auch Bereiche im Leben zu haben, wo es gut läuft oder auch wo man vielleicht eine hedonistische Sichtweise auf die Dinge hat. Ich finde, das schließt sich gar nicht aus. Ich mache gerade viel und ich bin auch total glücklich. Ich mache auch drehe zwei Filme jetzt irgendwie, bin Teil von einer Serie im ZDF jetzt fix und das ist ganz toll, dass ich auch meine Berufe machen darf, so Musik wie Schauspiel. Aber ich glaube, nur weil man in Anführungsstrichen erfolgreich ist oder seine Miete zahlen kann mit dem, was man gerne macht, was ich wirklich als sehr, sehr, sehr großes Privileg empfinde und dass mir dessen sehr bewusst bin, heißt das ja nicht, dass man nicht auch Panikattacken hat oder unter Depressionen leidet oder vielleicht, keine Ahnung, sich gerade irgendwie nicht cool gegenüber anderen Leuten in einem Streit oder so verhalten hat. Ne? Also ich finde, das schließt sich gar nicht aus.
Gibt es denn, also gerade wenn man so autobiografisch schreibt, liegen einem wahrscheinlich alle Songs irgendwie so extrem nah am Herzen, aber gibt es vielleicht auf dem Album einen, wo Sie sagen, der ist mir besonders lieb, vielleicht so ein kleines Müh lieber noch als die anderen, weil er mir einfach so viel bedeutet?
Sie meinen, ob ich ein Lieblingskind habe, ne? Im Moment ist es gerade Morgen willst du mich, weil der mich irgendwie gerade nochmal ganz besonders abholt, aber das variiert ehrlich gesagt total. Das variiert immer nach Stimmung, nach meiner eigenen inneren Not, nach wie es mir geht. Es variiert. Ich habe alle gleich lieb, sagen wir so.
Aber dann lassen Sie uns doch mal noch in einen reinhören, der vielleicht gerade zumindest auf jeden Fall im Moment ein kleines bisschen weiter vorne ist als die anderen. Morgen willst du mich aus dem neuen Album von Christine Nichols, Rette sich, wer kann. Und danach sprechen wir noch ein bisschen weiter mit ihr hier in Corso Kunst und Pop im Deutschlandfunk.
Thank you.
Morgen willst du mich aus dem neuen Album Rette sich, wer kann von Christine Nichols. Und vorhin in der Sendung haben wir mit Ace drüber gesprochen, wie schwierig es auch sein kann, direkt 2 Jahre nach dem Debüt ein neues Album rauszubringen. Christine Nichols hat das jetzt einfach gemacht, hat anscheinend kontinuierlich weitergeschrieben. Und ich habe sie gefragt, wie leicht oder schwer ihr das gefallen ist.
Ich weiß nicht, ich habe einfach immer weitergemacht. Also ich habe grundsätzlich irgendwie immer eine ganze Menge Output und immer Ideen, die nicht unbedingt immer auch gut sind. Aber mir fällt viel ein, weil mich viel beschäftigt und mein Innenleben ein sehr reges ist, wo positiv in positive Emotionen wie auch in negative sehr viel passiert und die Amplituden sehr aktiv und stark stattfinden. Und deswegen ist halt einfach immer Output da. Und so hatten wir dann relativ schnell Stefan Ernst und ich, mit dem ich ja auch mein erstes Album zusammen gemacht habe, wieder eine Menge Stoff. Und damit sind wir ins Studio, haben gearbeitet und dann war es wie hoch. Da haben wir ja was. Da haben wir eine Ausbeute. Naja, dann ab auf Vinyl gepresst, wa?
Ja, ich weiß auch noch, damals habe ich auch, ich glaube auf Social Media gesehen, direkt quasi oder ein paar Tage nachdem ihr erstes Album draußen war, saßen sie schon wieder direkt im Studio. Also sie schreiben quasi wirklich kontinuierlich?
Ja, ehrlich gesagt ja. Und es ist für mich auch total wichtig, dass ich das mache, weil das so ein bisschen ist wie ja, Verarbeitungsprozess, ne? Eben von Dingen, von Gefühlen, von Erlebtem. Und das hilft mir sehr, bei mir zu bleiben.
Also haben Sie quasi immer so ein kleines Notizbüchchen bei sich oder wie
ja,
ist das?
Ja, das ist mein iPhone, genau.
Was war denn so das Letzte, was Sie da reingeschrieben haben? Vielleicht heute, gestern, ich weiß nicht.
Meine Einkaufsliste.
Die Einkaufsliste? Vielleicht auch ein guter Song, wer weiß.
Ich weiß nicht, weil ich gerade so viel zu tun habe und immer gut den Überblick behalten muss, was mir eigentlich auch relativ gut gelingt. Ich verpeile sehr, sehr selten was und hoffe, dass ich sehr zuverlässig bin, aber dann denke ich so, warte mal, okay, wenn ich jetzt gleich noch schaffe, in einer halben Stunde einzukaufen, muss ich mir vorher auf jeden Fall aufschreiben, was, sonst vergesse ich die Hälfte.
Gab es denn so einen Satz, den Sie unbedingt unterbringen wollten, für den es aber bis jetzt in irgendeinem Song noch keinen Platz
ja,
gab?
Ja, ehrlich gesagt, der ist auf Rush drauf, auf dem Song, der ist es, if I bite into my lips, will I love when they bleed, as long as I can feel myself, there is nothing else I need. Das ist mir, als ich in London war, habe ich darüber so nachgedacht, ne, wie viel es braucht und ob es reicht, wenn man sich selber spürt und so dieses Spüren, wie weit darf man gehen, wie weit geht man irgendwie, also wann ist das sich selber spüren, was einem gut tut, ne? Irgendwie so ein guter Schmerz, ein gutes, ich spüre mich, ich bin am Leben und wann kippt es aber in was einem selber schadet. Das kann man auf ganz viel im Leben, glaube ich, projizieren, auf Beziehungen, auf, keine Ahnung, ne, Hedonismus und so weiter, auf Leistung. Und das ist ein Satz, über den ich viel nachgedacht habe und den wollte ich auf jeden Fall unterbringen.
Und haben Sie die Antwort für sich gefunden?
Nein. Ich habe so viele Antworten noch nicht gefunden, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber solange ich nicht müde werde zu suchen, ist okay. Ich finde, man muss auch nicht alles wissen. Man muss auch nicht alles können, man muss nicht alles wissen, man muss auch nicht die beste Version seiner selbst sein. Und man muss das auch nicht jeden Tag versuchen, die beste Version seiner selbst zu sein. Finde ich völliger Quatsch. Es reicht auch, wenn man die mittelmäßigste Version ist. Und das ist völlig okay.
Wenn man, so wie Sie, immer schreibt, sich jetzt quasi nicht irgendwie 3 Jahre Zeit nimmt, dann mit einem komplett neuen, tollen, ausgeklügelten Konzept fürs Album, wo man vielleicht dann auch alles anders machen will, als beim letzten um die Ecke kommt. Wie sehr denkt man dann auch über so eine Veränderung im Sound nach oder entsteht das dann auch sehr organisch?
Ja, ich muss Sie leider enttäuschen. Ich habe überhaupt kein Konzept. Ich hab überhaupt kein Konzept. Und gerade vielleicht, weil irgendwie mein Kopf die ganze Zeit an ist und bei mir alles immer rattert und ich total viel wahrnehme und da viel los ist, ist es beim Schreiben eben genauso oder beim Musikmachen, dass ich da oft in so einen Tunnel komme und eben gar nicht so viel nachdenken muss, sondern einfach die Dinge passieren. Und das ist sehr, sehr schön und befreiend auch, weil der Prozess an sich sehr schön und befreiend ist. Und daher gibt es einfach auch kein Konzept. Also ich setze mich nicht hin und sage, ich will jetzt ein bisschen rockig rüberkommen und mache ich das mal so. Und dann ziehe ich mir eine frische Lederjacke an und dann denken alle, ich bin eine Rockmaus. So, das ist halt einfach, ne, so bin ich nicht. Das wird nie passieren. Dafür bin ich auch zu faul, ehrlich gesagt.
Okay, also man muss quasi nicht warten auf das nächste K-Pop-inspirierte Album von Christine Nichols.
Ey, Vielleicht, I don't know what happens. Ich weiß eben gar nichts, aber das ist auch schön. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Und das finde ich aufregend.
Lost von Adrian Lenker. Und die ist wirklich extrem umtriebig. Eigentlich gibt es jedes Jahr ein neues Album, entweder von ihr oder von ihrer Band Big Thief. Dieses Jahr ist sie wieder solo dran. Bright Future heißt die Album. Tolle Platte, über die man aber in Deutschland leider wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel hören oder lesen wird, weil die Zahl der Popmusikzeitschriften in Deutschland in den letzten Jahren immer weiter abgenommen hat. Und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen gibt es immer weniger Flächen, auf denen solche Musik stattfinden kann. Da muss sich was ändern. Es müssen neue Formate her, dachten sich auch Fabian Schütze von der Agentur Golden Ticket und der Musikjournalist Martin Hommel und haben Ein Song reicht gegründet. Ein Newsletter, den man abonnieren kann und dann jeden Tag einen Song empfohlen bekommt von deutschen MusikerInnen, KünstlerInnen oder AutorInnen. Ich habe vor der Sendung mit Martin Homme darüber gesprochen, über dieses Projekt und warum sie sich gerade für das Format des E-Mail-Newsletters entschieden haben.
Ja, also der Newsletter hat sich ja so in den letzten Jahren wieder so ein bisschen nach oben gespielt selbst. Ich glaube, es ist ein sehr ruhiges Medium. Mhm. Man ist nicht abgelenkt von der nächsten Slide oder der nächsten Story oder sowas. Ne? Also man hat das Ding im Mailfach dann liegen, die E-Mail, und kann sie dann angucken, wenn man dann gerade Zeit hat. Und für uns als die, die wir das jetzt machen, ist es natürlich toll, weil wir uns eben nicht mit den Algorithmen auseinandersetzen müssen. Ne? Also die Leute, die unseren Content haben wollen, die sich angemeldet haben, die bekommen den auch. Und da hängt nicht noch irgendjemand oder irgendwas dazwischen, was wir gar nicht so richtig, beziehungsweise wo wir nicht so richtig wissen, wie das funktioniert und wo wir keinen Einfluss drauf haben. Also von daher ist der Newsletter schon echt ein cooles Medium, um halt gezielt Menschen zu erreichen, die sich für das interessieren, was sie da quasi abonniert haben.
Und ihr könntet für das Projekt auch viele interessante Leute gewinnen. Also Albrecht Schrade macht mit, Malte Huck, ehemaliger Bassist von An Mai Kantereit, jetzt solo unterwegs. Die Journalistin Katrin Wessling hat einen Text geschrieben, die Newcomerin Mina Richmann. Was vereint diese Leute? Wie konntet ihr sie überzeugen, mitzumachen?
Das ging eigentlich relativ schnell. Also wir haben dann eine Mail rausgehauen. Jetzt am Anfang natürlich erstmal so in unseren Netzwerken, Leuten, die wir kennen und beziehungsweise so über die Ecke kennen irgendwie. Das waren jetzt erstmal relativ viele Musiker und Musikerinnen. Klar, weil wir sowohl ich als auch Fabian, der die Idee quasi initiiert hat, aus der Musik kommen. Aber im Grunde haben alle direkt Ja gesagt. Ne? Also es war ganz viel so, ja, tolle Idee, da machen wir auf jeden Fall mit. Und ich glaube, so dieses mal sich damit zu beschäftigen, was ist denn so der Lieblingssong, den man hat oder welchen Song trägt man vielleicht auch schon ganz lang in sich und hat man noch nie geteilt, aber jetzt ist so der Moment, wo man mal raushaut irgendwie. Das fanden dann alle, die wir angefragt haben, schon echt cool und haben dann relativ schnell auch Ja gesagt und uns den Kram quasi rübergeschickt. Und das, ja, es lief sehr gut an bisher.
Und ist es, also ich kenne es dann ja auch, dann macht man oft solche Sachen, weil man mit großer Leidenschaft dabei ist, macht es dann aber auch gratis. Könnt ihr den Leuten, die mitmachen, auch ein bisschen was bezahlen oder ist jetzt erstmal noch ehrenamtlich dieses Engagement?
Also wir bezahlen den EmpfehlerInnen tatsächlich jetzt erstmal nichts. Das ist ein ehrenamtliches Engagement, wie du sagst. Ich glaube auch, weil viele so dann Bock drauf haben, die Bands, die sie gut finden, auch so ein bisschen zu pushen und das anderen Leuten zu zeigen. Und wir haben jetzt mit Stand heute schon, also wir sind jetzt diese Woche gestartet und wir haben 1500 AbonnentInnen jetzt schon. Und das ist ja schon eine große Gruppe an Menschen, die man dann da erreicht. Ne? Und ich glaube, das ist cool für die, die für die Bands brennen und für die KünstlerInnen brennen, dann zu sehen, okay, damit kann man relativ viele Leute erreichen tatsächlich.
Also gibt es irgendwelche Vorgaben für diese Texte? Wie lang müssen die sein oder kann es auch echt nur mal so ein Zweizeiler sein, deshalb liebe ich diesen Song?
Die Zitate können total kurz sein, also die können sehr knackig sein. Wir hatten jetzt aber auch Malte Huck, den du angesprochen hast, der hat einen relativ langen Text und einen sehr rührenden Text auch geschrieben, wo er den Song her hat und wie er auf den Song gestoßen ist. Da geben wir gar nichts vor, das können die EmpfehlerInnen machen, wie sie wollen. Die einzige Bedingung, die wir stellen, ist, dass der Song, den sie empfehlen, quasi von einem Act oder von einer KünstlerIn ist, die hier in Deutschland lebt. Weil wir eben die lokale Szene oder die heimische Szene supporten wollen. Wo die KünstlerInnen herkommen, ist erstmal nicht so wichtig, ne? Also Nationalität oder Herkunft oder wie groß sie sind. Aber sie müssen hier leben, weil wir gesagt haben, wir wollen mit der Nummer die Szene im Land quasi supporten.
Sagt Martin Hommel über den neuen Musikempfehlungs-Newsletter Ein Song reicht. Mehr Infos drüber finden Sie unter einsongreicht.de. Das war's mit Corso Kunst und Pop für heute. Die ganze Sendung inklusive des Interviews komplett, vollständig mit allen Fragen mit Christine Nichols finden Sie auch in unserer DLF-Audiothek nochmal. Mein Name ist Mike Herbstreuth, vielen Dank fürs Zuhören und hier folgt dann jetzt gleich der Büchermarkt mit den Empfehlungen für junge LeserInnen.